zu unserem ersten Chaos-Seminar im Temporalhaus. Heute darf ich euch Robert vorstellen, der gibt eine Einführung zum Thema Embedded Systems.
Danke, Robert, Dennis.
Fühl dich frei.
Wunderbar, vielen Dank. Bevor wir jetzt direkt zu Embedded Systems kommen, muss ich noch mal kurz eine Werbeunterbrechung machen, weil nächsten Monat im März ist in Nürnberg der RoboCup, die German Open. Das ist Deutschlands mitunter größter Wettbewerb für Robotik. Wir sehen hier schon ein paar Aufzeichnungen von den letzten Jahren. Geht Rescue, Fußball, alles Mögliche. Eben jetzt nächsten Monat im März, 12. bis 16. März in Nürnberg in der Messe. Und ich bin selber schon länger Teil davon. Kommen wir auch gleich im Embedded Talk noch darauf, wie es dazu kam, was ich da mitgenommen habe. Und wir suchen dafür noch Helfer und Freiwillige, die uns da unterstützen können. Wir zeigen euch auch alles. Kosten und Logis ist auch mit dabei. Also kommt gerne da dazu. Gut, und damit können wir auch schon wieder rüberspringen zu unserem eigentlichen Talk. Embedded Systeme. Wir machen heute nur eine kleine Einführung. Das heißt, wir fangen wirklich bei Null an, ohne Vorwissen und erstmal direkt, was sind überhaupt Embedded Systeme? Embedded Systeme erstmal bestehen aus wahnsinnig kleinen Teilen. Wir haben den Mikroprozessor, der drin ist, eben für die ganze Rechenarbeit, die dahinter steckt. Wir haben ROM und RAM, um eben unsere Speicher verwalten zu können, beziehungsweise um überhaupt Speicher zu haben, auf dem zum Beispiel unser Programm läuft. Wir haben AD-Converter, wir haben DA-Converter, um von analogen Signalen und digitalen Signalen jeweils wechseln zu können. Und diese Komponenten zusammen bilden dann unser Embedded System, zumindest von der Elektronikseite her. Dann können wir auch schon unterscheiden, für was Embedded-Systeme genutzt werden. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einem Heimrechner oder jetzt der Laptop, der hier auf dem Tisch steht, die sind für ziemlich viele Sachen möglich. Ja, da gehe ich im Browser ins Internet, da habe ich meine Word-Dokumente, da erstelle ich meine LaTeX-Dokumente, alles Mögliche. Embedded-Systeme hingegen sind speziell für Aufgaben konzipiert. Das heißt, wir haben das Aufgabenspektrum sehr klein gefasst. Hier ein paar Beispiele. Im Automotive-Bereich gehen wir zum Beispiel nur auf Steuergeräte, die sich nur um einzelne Dinge kümmern. Genauso Medizintechniken, Herzmonitor. Der soll nicht gleichzeitig noch irgendwas anderes messen. Der soll nur beobachten, schlägt das Herz, wie schlägt es und da Varianzen entdecken. Genau. Man merkt auch schon, IoT-Sensoren ist ja gerade so ein größeres Thema, was über die Jahre auch weiter gewachsen ist. Da haben wir zum Beispiel Temperaturüberwachung oder Luftfeuchtigkeit, auch wieder sehr kleine Funktionsbereiche. Und bei den IoT-Sensoren, wenn wir die irgendwo in der Welt verteilen, ist natürlich auch wichtig, wenn die Batterie lange halten soll. Wir müssen energieeingeschränkt arbeiten. So als ganz groben Vergleich habe ich mal Server-Client-Systeme rausgesucht. Also wir haben irgendwo einen Webserver. Wir können da mit Firefox oder Chrome uns draufschalten und dann haben wir hier ein System, was wir eben nutzen können, das jederzeit erreichbar ist. Hardware-Ressourcen in irgendeinem Serverzentrum sind nahezu unbegrenzt. Wenn es zu viel Speicher verbraucht, können wir immer was dazu buchen. Das heißt, da sind nach oben hin keine Grenzen. Im Embedded-System sind wir hier stark limitiert. Da sprechen wir gar nicht von Gigabyte. Das sind wir wesentlich weiter drunter. Dazu kommen wir später auch nochmal kurz. Das heißt, Hardware-Ressourcen stark limitiert. Echtzeitanforderungen bei einem Server-Client-System, mein Gott, wenn halt mal die Internetleitung etwas langsamer ist, wenn man nur kein DSL hat, wenn nur Kabel, dann dauert das mal länger, macht aber keinen großen Unterschied für uns aus. Es dauert ein paar Sekunden, die machen für uns keinen Unterschied. In einem Embedded-System, gerade wenn wir im Automotive sind, sind da aber harte Echtzeitanforderungen, die wir auch einhalten müssen. Da geht es um Millisekunden, in denen wir reagieren müssen. Das heißt, Echtzeitanforderungen, ganz wichtiges Thema im Embedded-Bereich. Stromversorgung, wie gerade schon gesagt, wir haben bei Embedded-Systemen gerade die IoT-Sensoren, die man in der Welt verteilt, die sind batteriebetrieben. Die verteilt man überall, vielleicht in der Wohnung, im Garten, im Hackerspace, wo auch immer man ist. Die haben eine Batterie dran. Man kann nur von der Batterie leben, man hat keine direkte Stromversorgung. Das heißt, wir müssen hier auch auf die Stromversorgung achten. Hingegen Server-Client im Rechenzentrum sind wir immer angeschlossen, direkt an 230 Volt, können das auch alles nutzen. Update-Flexibilität, ihr kennt das, so Windows-Updates, gerade kritisches Thema, habe ich gehört, aber auch bei anderen Systemen geht das regelmäßig und meistens automatisch. Man muss auf Updaten klicken, Update wird runtergeladen, installiert. Bei Embedded-Systemen ist das etwas anders. Wir haben, dadurch, dass wir batteriebetrieben sind, nicht immer Konnektivität. Wir haben unsere Hardware-Ressourcen stark limitiert. Das heißt, wir haben nicht ewig viel Speicherplatz. Wir müssen schauen, wie wir den handhaben. Und das schränkt uns auch bei Updates etwas ein. Genau, Hardware-Beschränkungen. Ich habe schon gemeint, wir haben statt Gigabyte nur Kilobyte zur Verfügung. In manchen Bereichen kommen wir auch schon auf so ein Megabyte oder zwei, um mehr Speicherplatz zu haben. Der Speicher wird aber zum Großteil nicht für Daten verwendet, sondern für die Firmware, die wir darauf laufen haben. Dann haben wir limitierte CPU-Leistung. Ja, in den meisten Systemen, was im Embedded-Bereich ist, sind wir im Megahertz-Bereich. Die meisten Rechner, selbst der hier auf dem Tisch, hat schon 2 Gigahertz an Leistung. Das heißt, wir sind da auch stark eingeschränkt. Wir haben hier in dem Rechner sind 2 oder 4 Kerne drin. Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. In einem Embedded-System ist es immer nur ein Kern. Also in den meisten Fällen ist es nur ein Kern. Wir kommen nachher noch auf Sonderfälle. Auch keine GPU. Wir brauchen keine RTX 4070 auf einem Embedded-System, um die Temperatur zu überwachen. Lässt man weg. Energieverbrauch hatten wir, batteriebetrieben. Wir sind energieeffizient unterwegs. Das heißt, da auch möglichst wenig Energie verbrauchen, möglichst viel vom Standby nutzen und hier auch zusätzliche Funktionalitäten von der Hardware nutzen, die wir zur Verfügung haben. Beispielsweise habe ich jetzt mal aufgeschrieben, ESP32. Vielleicht habe ich auch einen dabei, dann kann ich den kurz zeigen. Ja. So ein ESP32, hier aufgelötet schon auf ein kleines Developer-Board. Der Chip ist nur hier oben diese kleine silberne quadratische Fläche. Und in dem ist der ganze Mikroprozessor drinnen mit dem Embedded-System. Und außenrum haben wir noch Peripherie, um zum Beispiel mit den Pins hier hinten interagieren zu können. So, und dieser kleine Chip hier, 160 MHz, hat die CPU als Arbeitsleistung. Wir haben 400 Kilobyte RAM, mit dem wir arbeiten können, als Arbeitsspeicher, und 4 Megabyte Flash, mit dem wir dann arbeiten können, zum Beispiel, um unsere Firmware draufzuschreiben. Also alles, was dann auf dem Programm läuft. Als Gegenbeispiel, ja, jetzt übertriebenerweise mein Heimrechner, den ich da zu Hause stehen habe, der hat gleich 8 Kerne, wir haben 128 Gigabyte Arbeitsspeicher, 12 Terabyte überhaupt Speicher zur Verfügung auf HDD-SSD, da ist noch eine Grafikkarte mit drinnen. Mit dem würde ich jetzt nicht die ganze Zeit laufen lassen, um die Temperatur zu überwachen. Versteht man hoffentlich. Der hat aber andere Vorzüge. Harte Echtzeit. Gerade schon gemeint, wir haben hier auch Millisekundenbereiche, die wir oft einhalten müssen. Also gerade wenn es um Airbags in Autos geht, das wird auch gesteuert durch Embedded-Systeme. Und hier haben wir eine ganz harte Zeit, wir müssen die unter 10 Millisekunden auslösen. Das heißt, von dem Punkt, an dem wir feststellen können, es ist ein Aufprall passiert, bis der Airbag wird aufgeblasen und ist ausgelöst, dürfen weniger als 10 Millisekunden vergehen. Am besten natürlich immer weniger. 10 Millisekunden sind das Maximum, was vergehen muss. Genauso bei der Motorsteuerung. Das heißt, bei den Elektroautos merkt man das etwas mehr als an den Verbrennern. Wenn man Gas gibt und wieder vom Gas losgeht, dass das Auto auch dementsprechend schnell reagiert. Genauso wie bei der Steuerung vom Auto. Wenn ich das Lenkrad drehe und es dauert ein paar Sekunden, bis das Auto sich dann in die Richtung bewegt, das kann häufiger mal kritisch sein. Genau, deshalb harte Echtzeiten sind hier immer ein wichtiges Thema. Deshalb kommen hier Herausforderungen bei den Embedded-Systemen zustande. Kennt man vielleicht noch ein bisschen aus der Universität. Wir haben Predictable Scheduling oder nur Scheduling. Das heißt, wir müssen selber schauen, wie planen wir die Aufgaben, wie sortieren wir die Aufgaben, damit diese möglichst schnell abgearbeitet werden können und sich gegenseitig nicht beschränken. Gerade wenn wir nur eine CPU haben, können wir nur eine Aufgabe nach der anderen abarbeiten. Da ist es vielleicht auch wichtig zu sagen, okay, eine Aufgabe wird höher priorisiert als eine andere. Genau. Wir haben keinen Platz für Garbage Collection, dafür ist unser 4 MB Speicher und der wenige RAM, den wir haben, einfach zu klein. Deshalb müssen wir hier auch sehr aufpassen, Garbage Collection weglassen an der Stelle und vielleicht darauf auf anderen Methoden aufbauen, um eben unseren Code sauber zu halten und möglichst viel aufzuräumen und unseren Speicher optimal zu nutzen. Genauso Random Number Generators sind ja immer ein ganz wichtiges Thema, gerade wenn es um Kryptographie geht. Die sind auf so einem kleinen Chip immer etwas schwierig, weil die sehr rechenintensiv sind. Wenn sie wenig rechenintensiv sind, ist immer das Problem, wie random sind sie dann tatsächlich und wie sicher kann dann daraus überhaupt der kryptografische Hash sein, den man sich zieht, wenn man einen Hash jetzt generiert. Das heißt, bei Random Number Generators muss man immer ein bisschen aufpassen. Es gibt welche, die für Embedded-Systeme gebaut sind. aber die sind nicht so leistungsstark wie die, wie man zum Beispiel im Rechner hat, genauso dann darauf aufbauend Hash und andere Verfahren, kryptografische. Funktionale Sicherheit ist noch ein ganz wichtiges Thema, gerade weil wir ja jetzt zum Beispiel mit Automotive hatten wir eben die Airbags, wir haben in der Industrie verschiedene Standards, die hier unter diesen ISO- und IEC-Nummern hinterlegt sind, auf die will ich jetzt gar nicht so tief eingehen, das geht viel zu sehr in die Theorie. Aber wir haben eben verschiedene spezialisierte Systeme und diese ISO-Zertifizierungen und Regelungen legen fest, wie testen wir überhaupt dann auch ein Embedded-System, was haben wir für Auswirkungen dann auf unser System, wie zum Beispiel wir haben redundante Hardware, das heißt, wir haben nicht nur einen Chip mit einer Aufgabe, sondern wir haben zum Beispiel zwei Chips, die genau die gleiche Aufgabe machen und dann das Ganze auslösen. Das heißt, wenn wir ein Airbag haben, haben wir nicht einen Prozessor, der das überwacht, nicht ein Embedded-System, sondern vielleicht zwei und beide können den Airbag auslösen. Je nachdem, welches System schneller ist, darf das zuerst auslösen. Das Ergebnis ist dann dadurch, es kann ein System ausfallen und wir können trotzdem uns auf unseren Airbag verlassen. Genauso für die Verifikation und Validierung, da geht es dann wieder ums Testen. Dennis, wir hatten das vorher. Testen ist ganz wichtig und da muss man auch aufpassen, dass man das gerade im Embedded-System, auf die man dann nicht immer Zugriff hat, weil die sind jetzt verbaut, das Auto fährt aus der Halle raus, wird verkauft, ist irgendwo unterwegs. Da kann man nicht einfach mal als Werkstattleiter hingehen und sagen, ich muss mich kurz anstöpseln und ein Update drauf spielen. Deshalb, das Ganze muss schon vorher passieren. Deshalb Testanforderungen haben wir hier vor, dass das immer, gerade wenn man diese Zertifizierungen braucht und denen nachkommen muss, dass dann nicht nur eine Person das Ganze macht, sondern meistens ein ganzes Team, was nur fürs Testen da ist. Zuverlässigkeit und Lebenszyklus. Merkt, das geht bei den Embedded-Systemen alles so ein bisschen fließend ineinander über. Wenn wir jetzt das Ganze getestet haben, haben wir auch eine gewisse Zuverlässigkeit. Wir müssen aber auch diese Zuverlässigkeit für den ganzen Lebenszyklus ermöglichen. Wenn wir jetzt irgendwelche Systeme haben wie ein Auto, wir haben den Herzmonitor, wir haben vielleicht irgendwelche IoT-Sensoren, die ausgelegt sind. Wir wollen garantieren, dass die lange im Betrieb sein können. Ja, so ein Auto, das, wenn wir uns Oldtimer angucken, 30 Jahre plus, das ist schon ein Ziel, das man erreichen will mit solchen Systemen. Man will die nicht immer austauschen. Deshalb Langzeitstabilität, auch dass die Systeme sich selber wieder stabilisieren können, ist hier ganz wichtig. Wir müssen robust sein gegen äußere Einflüsse. Das ist zum einen Temperatur, Feuchtigkeit, mechanische Natur, also alles, was wirklich physisch auf unseren Prozessor einwirken kann. Das kann zum Beispiel auch Rost sein, dass wir es entsprechend dagegen schützen müssen. Und geringe Wartung ist, Firmware-Updates sind oft schwierig. Hatten wir vorher eben, ich kann nicht überall hingehen. Das heißt, ich muss schauen, wie kann das System möglichst ohne viele Wartungszyklen oder am besten ganz ohne Wartungszyklen auskommen, aber immer mit der Option, dass ich im Verlauf Updates mal aufspielen kann. Wenn zum Beispiel mal ein Fahrzeug in die Werkstatt kommt, dass ich dann sagen kann, okay, alle zwei Jahre kann ich mal ein Update draufspielen, zwischendrin ist das nicht möglich. Genau, Beispiel eben Steuergeräte in Fahrzeugen. Genau, und damit haben wir auch schon eine Vielfalt in der Embedded-Welt. Wir haben Automotive, wir haben Medizintechnik, wir haben Luftfahrt, Kaffeemaschinen, IoT-Sensoren. Überall finden wir Embedded-Systeme, die überall verteilt sind, die sehr klein sind, weshalb wir sie meistens nicht entdecken, aber sie eben überall vorhanden sind mit ganz vielen verschiedenen Anforderungen, die eben hier zustande kommen. Damit haben wir erstmal unser kleines Starter-Pack, um zu wissen, worüber reden wir überhaupt, womit fangen wir an und wie machen wir weiter. Und wenn wir jetzt die ganze Theorie haben, gehen wir mal ein bisschen mehr in die Praxis und auch ein bisschen in die Geschichte zu Software und Sprachen. Und eine der ersten, wenn man sie Sprache nennen kann, ist natürlich Maschinencode. Das heißt, wir arbeiten direkt mit Binärdaten, das heißt nur Nullen und Einsen. Ich weiß nicht, wer das mal gemacht hat, es ist lustig, aber man will nicht mehr als Hello World damit schreiben, weil dieses ganze Nullen und Einsen kommt man schnell durcheinander. Es ist einfach wunderbar schwer zu lesen und deshalb wurde dann irgendwann Assembler weiterentwickelt. Das heißt, wir haben menschlich lesbare Abstraktionen. Da habe ich hier mal ein Beispiel mitgebracht. Ja. Wir haben hier ein Move-Befehl, das heißt, wir nehmen jetzt aus dem Register EAX den Wert raus, schreiben ihn in das Register AL. Dann, nächste Zeile. Wir haben den Add-Befehl. Wir haben jetzt hier einen Wert, 200, und schreiben den Wert 200 mit dem Add-Befehl auf AL. Das heißt, wir haben jetzt im Register AL EIX plus 200 stehen. Und hier in der dritten Zeile haben wir einen Out-Befehl. Das heißt, wir geben diesen Wert, lesen wir aus dem Register raus, geben den weiter. Und zwar lesen wir jetzt hier aus AL, aus dem Register, unseren Wert raus, also EAX plus 200, und schreiben ihn hier auf die 0x64. Was das genau ist, die 0x64, wissen wir jetzt hier nicht. Das kann man nicht erahnen. Das kann jetzt ein PIN sein, das kann irgendwas anderes sein. Das kann auch ein Verweis sein auf eine bestimmte Speicheradresse, wo wir das wieder hinschreiben. Und da sehen wir auch schon so ein bisschen, es ist trotzdem sehr fehleranfällig, weil wir eben jetzt nicht wissen, wo schreiben wir überhaupt irgendwas hin. Wir wissen auch gar nicht, wenn wir jetzt von EAX den Wert rausziehen in der ersten Zeile, hat da jemand anderes noch was draufgeschrieben, ist das noch der ursprüngliche Wert? Deshalb auch schwer wartbar. Und mit eben, wir haben direkte Speicherzugriffe. Es ist von der Prozessorarchitektur sehr abhängig. Das heißt, sobald wir von einem ESP32 auf zum Beispiel einen STM32 wechseln, müssen wir das ganze Programm neu schreiben, weil wir eine ganz neue Architektur auch dahinter haben. Also kommt natürlich darauf an, welche STM und welche ESP. Manche davon sind sicher ähnlicher. Genau. What's wrong with GoToCommand? Der gute alte Witz Assembler, Go-To, um Schleifen zu bauen und sich zu helfen im Programm, nicht immer die beste Wahl. Deshalb kam dann C zustande, also nicht nur deshalb, sondern auch, weil C einfach eine super coole Idee war. Und wir haben einmal wesentlich bessere Abstraktionen, die menschlich einfach wesentlich besser lesbar ist. Wir haben hier einen Integer, der heißt hier A und der hat den Wert 5. Das heißt, wir wissen schon mal, was steckt überhaupt für einen Wert dahinter. Wir können den zuweisen, wir können in unserem Code direkt nachlesen, was steht jetzt an dieser Speicherstelle. Das heißt, dadurch, dass wir diese Abstraktion haben, wurde auch eine Abstraktion von den Architekturen geschaffen. Das heißt, wir können auch zwischen Architekturen jetzt wechseln. Wir müssen den Code nicht komplett neu schreiben. Auch kleines Beispiel hier in C. Wir haben hier eine kleine Funktion, die einfach auf die GPIO einen Ausgangswert setzt und die jetzt die GPIO hier auf 1 setzt. Das kann zum Beispiel sein, einfach um eine LED einzuschalten. Das heißt, mit C haben wir eine Modularisierung, wir haben Funktionen erstmals zur Verfügung, wir können Methoden verwenden. Alles, was man vorher mit GoTo gemacht hat, das beschleunigt die Entwicklung, einfach weil man den Code nicht ständig neu lesen muss und nochmal verstehen muss, was habe ich da gemacht, sondern weil man wesentlich besser lesen kann, was passiert hier. Wir haben auch eine leichtere Fehlersuche, wir müssen nicht mehr nachschauen, hat jemand anderes in das Register geschrieben. Wir haben eben harte Abstraktion, wo wir sagen können, okay, in A steht jetzt hier immer 5 drinnen. Ja, setzen wir noch einen Const davor. Aber, kennt man vielleicht so ein bisschen aus C, wer schon mal damit gearbeitet hat, wir haben keine Memory Safety. Ich kann immer noch sagen, mit Pointern und Ähnlichem, dass ich auf Speicheradressen zugreife, in die was reinschreibe, genauso andere Prozesse und damit komme ich wieder in die Problematik. Ich kann Systemfehler zur Compiler-Time umgehen, weil das System sagt, passt ja alles, du weißt ja, in welche Register du schreibst. Sobald wir dann aber später das Programm am Laufen haben, während der Laufzeit, kann es dann zu Systemfehlern kommen. Deshalb wurde C++, eine Weiterentwicklung, dann eben aufgebaut auf C entwickelt. Wir haben hier vor allem die Objektorientierung mit dazugekommen. Das heißt, wir haben nochmal eine größere Wiederverwendbarkeit. Wir haben Klassen und Objekte, die wir nutzen können, um zum Beispiel eine Klasse LED zu haben, die alle LEDs verwalten lässt. Und das sehr einheitlich, erhöht auch nochmal die Wartbarkeit. Wir können über eine Klasse und dann auch diese ganze Vererbungslinie wahnsinnig viel steuern und kriegen nochmal ein deutliches Plus an Sicherheit. Natürlich auch in gewissem Maße kriegen wir dadurch Komplexität mehr hinzu, weil wir durch diese Vererbung gewisse Verschachtelungen haben. Aber wir sehen auch im Code hier, lässt sich das sehr einfach lesen. Und jetzt kann ich hier diese Klasse LED für zum Beispiel mehrere LEDs verwenden. Vergrößert etwas die Codebasis, nicht in großem Maße, aber gerade weil wir auf Embedded-Systemen nur wenig Speicherplatz haben, ist das zu beachten. Es ist in Embedded-Umgebungen etwas schwer zu debuggen. C auch. Dafür gibt es schon relativ gute Debugger-Lösungen und wir haben weiterhin das Problem, dass wir keine Memory Safety haben. Also das Problem mit den Pointern bleibt bestehen. Deshalb, ja, kleine Fehler in C lassen einen manchmal etwas aufschreien. Deshalb gibt es Rust. Rust ist relativ neu, eine relativ neue Sprache. die mittlerweile auch sehr gut entwickelt wurde. Google ist mittlerweile auch aufgestiegen auf den Zug und entwickelt an Rust auch schon einige Pakete weiter. Wir haben hier vor allem das Ownership-Modell, das dafür da ist, um Speicherfehler zu verhindern. Das heißt, wir können nicht einfach einen Pointer dereferenzieren und dann kann jemand anderes draufschreiben. Wir können nicht einfach einen Wert definieren und der darf von jemand anderem geändert werden. Das muss alles im Code fest vorgegeben werden. Welche Werte dürfen verändert werden? Wer darf überhaupt die Werte verändern? Und wann werden die Werte überhaupt der Zugriff darauf erlaubt? Dadurch haben wir keine Null-Pointer-Dereferenzierungen mehr. Das Schöne ist, wir haben trotzdem eine hohe Effizienz. Wir können Low-Level arbeiten, ähnlich wie in C und in C++, aber wir sind deutlich sicherer. Und ein ganz großer Pluspunkt sind die Hardware-Abstraction-Layers. Das heißt, ich habe jetzt für zum Beispiel den ESP32 im Code einen Hardware-Abstraction-Layer, genauso habe ich für den STM32 einen Hardware-Abstraction-Layer und kann das nutzen wie eine API. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt hier das Beispiel aus dem Embassy-Projekt, habe ich hier den STM32 mir eingebunden. Der wird hier initialisiert, kriegt einfach nur die Default-Werte. Und diese Zeile hier, das Init, das holt mir erstmal die ganze Peripherie. Das heißt, mit diesem Befehl weiß ich jetzt, an welchem Pin hier hinten sind welche Funktionen verfügbar überhaupt und was kann ich mit den ganzen Pins machen. Dann lege ich mir eine LED hier an, die ist als Output definiert. Das heißt, das ist ein Wert, den ich nach draußen geben kann. Der ist hier angeschlossen an den Pin PC13. Wir sehen auch hier, den greifen wir uns aus der Peripherie. Würden wir jetzt hier auf einen Pin zugreifen, der gar nicht als Output definiert ist oder der nicht dafür gemacht ist, was vielleicht ein Power-Pin ist oder ähnliches, würden wir hier schon einen Fehler bekommen und es würde gar nicht kompilieren. Wir setzen noch das Level und den Speed, also wie dann dieser Output geschalten wird. Und dann haben wir hier eine Loop, die sehen in Rust super simpel aus. Jetzt haben wir hier die LED, die haben wir hier oben definiert. Wir haben sie hier einmal mutable gemacht. Das heißt, dieser Wert darf verändert werden. Auf die darf zugegriffen werden und dieser Wert darf verändert werden. Und mit LED.setHigh, das ist direkt eine Funktion, die wir aus unserem Embassy und dem Hardware Abstraction Layer bekommen, können wir hier die LED hochsetzen. Hier haben wir einen kleinen Timer, das sagt, nach 1000 Millisekunden warten wir. Wenn das abgelaufen ist, gehen wir zum nächsten Befehl. Hier haben wir wieder die LED set low, das heißt, wir setzen sie wieder auf 0 runter, die LED geht aus. Und hier haben wir after seconds, eine Sekunde, warten wir wieder, so am Ende der Schleife angekommen, geht wieder nach oben. Das heißt, im Sekundentakt geht die LED an und aus. Und ich denke, das ist so, wie es hier schon steht, ohne dass irgendwas anderes groß daneben steht, ist die gleiche Funktion wie alle Codes, die wir vorher hatten. Nur ist das deutlich einfacher lesbar und wir wissen direkt, wer kann auf LED zugreifen, wer kann den Wert ändern. Genau, daneben, Rust hat mit RustUp und Cargo eine sehr coole Toolchain und jeder, der im Embedded-Bereich mit Rust arbeiten will, kann ich ProbeRS empfehlen. Das ist ein sehr schönes Tool, um direkt mit Embedded-Controllern zu arbeiten. Genau, und noch der Hinweis, Rust ist nicht nur für Embedded geeignet. Dennis, wir haben letztes Jahr an einem kleinen Game-Dev-Workshop mitgemacht. Da haben wir auch Rust verwendet mit Godot. Also das ist sehr vielfältig und das können wir an sehr vielen Stellen einsetzen. Genau. Das Schöne ist natürlich, mit Rust lernt man auch sehr viele Typen, weil man sehr viele Typen definiert. Deshalb wird man da etwas spezifischer mit der Zeit. Genau, und damit sind wir erstmal abgeschlossen mit den Sprachen, mit denen wir arbeiten können auf den ganzen Embedded-Geräten. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Sprachen, die sehr spezialisiert sind oder sehr speziell. Das wäre jetzt etwas zu viel. Deshalb kurze Übersicht. Wir hatten einmal den Maschinencode, schlecht lesbar, schlecht wartbar, Modularität, auch schwierig zu handhaben. Wir haben keinen Hardware-Abstraction-Layer. Die Komplexität ist... Es ist komplex, die Nullen und Einsen voneinander zu unterscheiden und zu wissen, was war denn jetzt für was. Null-Pointer können dadurch natürlich auch passieren, weil wir überhaupt keine Abstraktion und keine Sicherheit an der Stelle haben. Geschwindigkeit ist Maschinencode natürlich am besten. Also alles, was Assembler, C++ und Rust ist, wird auch in Maschinencode übersetzt. Das ist die ganze Logik von unserem Compiler, die dahinter ist. Trotzdem, wenn wir direkt im Maschinencode arbeiten und schreiben können, sind wir natürlich direkt auf dem Prozessor und können deutlich schneller arbeiten. Kommt natürlich immer darauf an, wer es schreibt und wie viel Erfahrung man hat. Assembler verbessert schon einige Sachen hier an der Stelle. Wir sehen schon deutlich, dass es wesentlich einfacher, lesbarer, wartbarer, modularer. Wir haben das Hardware Abstraction Layer. Damit lässt sich einfach sehr schön entwickeln und arbeiten. Und damit kommen wir zur Hardware. Ich habe ja hier schon ein bisschen was gezeigt. Der ESP32, das kleine Board hier, den STM32 habe ich hier. Was habe ich noch? Ich habe einen, das ist ein ESP8266. Der ist nochmal wesentlich kleiner. Der hat auch nur ganz wenige Pins hier hinten. Ich glaube, es sind nur 2 GPIOs, die mit dabei sind. Was habe ich noch? Das ist ein fertiges System, Rudelblinken, wer das mal googelt, das gibt es auch auf dem 38C3, konnte ich das hier holen. Das ist eine wunderbare kleine Platine, die mir LEDs zum Blinken bringt und das ist alles über USB-C, kann man auch nochmal programmieren hier drauf. Genau. Kommen wir erstmal zu den Arduinos. Das war nämlich mein Einstiegspunkt überhaupt in die Embedded-Welt. Die sehen ungefähr so aus. Das ist das Megaboard. Das ist jetzt auch ein bisschen größer als jetzt die Boards, die ich davor vorgestellt habe. Die sind wunderbar zum Prototyping, zum Ausprobieren. Wir haben hier auch einen kleinen Mikrochip eben drauf. Wir haben die ganzen Pins, an denen wir unsere Peripherie anschließen können. Wir haben hier auch eine extra Stromversorgung, an die wir das Ganze anschließen können. Ein Reset-Knopf ist drauf. Die Boards sind sehr vielfältig. Wie wir hier auch auf der Grafik sehen. Es gibt die ganzen Basic Boards hier auf der Seite. Da hatte ich jetzt eben, wo ist denn meiner? Den hier hatte ich mit dabei, genau. Wir haben eben Basic Boards, die sind erstmal zum Reinkommen, zum Anfang, ein bisschen damit ausprobieren, damit rumspielen. Wir haben Enhanced Boards, die dann schon gewisse Fortschritte bieten. Wir haben SD-Kartenmodule drauf. Wir haben Module drauf, um zum Beispiel LoRaWAN verwenden zu können oder andere WLAN, LAN-Adapter gibt es zum Beispiel für den Nano und ähnliches. Wir haben dann auch Boards, die haben einen größeren Speicher, damit wir größere Systeme bauen können. Und dann gibt es die IoT-Boards, die sind dann vor allem darauf getrimmt, dass sie sich auf eine Aufgabe konzentrieren. Das heißt, wir haben wieder weniger Peripherie an ihnen dran. Dafür haben wir Connectivity mit drauf. Sie sind etwas energiesparsamer. Genau. Eben Schnellstart für Maker und Profis. Sie sind relativ einfach zu programmieren. Da gibt es die Arduino IDE, die ist sehr C-ähnlich. Es gibt eine sehr große Community und Bibliotheken. Das heißt, man kann direkt in der IDE sich Pakete reinladen und verwenden. Eben Prototyping, Bildungsprojekte, also gerade an der Schule, kann man mit Arduinos sehr schnell und sehr viel arbeiten. Hier auch nochmal ein kleines Beispiel, wie jetzt dieser Loop aussehen würde für LED ein- und ausschalten mit einem Arduino. Genau, erstmal ein Setup hat, um die LED anzusprechen, um sie zu definieren. Welche ist das? Das ist jetzt hier die LED Built-in. Das ist eine Konstante, die im Arduino in der IDE mit drin ist. Die wird als Output definiert. Und dann sagen wir hier unten Digital Write. Das heißt, wir haben einen digitalen Pin, den wir verwenden, auf die LED Built-in. Und wir setzen den hier auf High und hier unten setzen wir den auf Low. Und so wird die LED ein- und ausgeschaltet. Und wir haben die Delay 1000. Das heißt, wir warten hier 1000 Millisekunden, also auch wieder eine Sekunde. Das Ganze wieder in eine Loop gepackt hier. Fertig ist unser Blink-Skript. Dann gibt es die STM32. Da hatte ich hier jetzt schon den kleinen Blue-Pill hier. Das ist nochmal eine etwas fortgeschrittenere Architektur, die auch dahinter ist, mit der man nochmal etwas mehr in den Advanced-Bereich kommt. Wir haben hier auch ganz viele verschiedene Versionen, die es dafür gibt. Zum Beispiel gibt es welche, die sind besonders dafür ausgelegt, sehr energiesparsam zu sein. Das sind wir dann, wenn die in den Sleep-Modus gehen, bei Mikroampere-Verbrauch, was extrem gering ist und damit kann ich mit einer AA-Batterie über mehrere Jahre haushalten. Genauso haben wir dann wieder Modelle, die sind für Leistung ausgelegt. Nicht so wie jetzt ein Heimrechner, den man hat, sondern mehr auf Leistung. Man kann Daten direkt verarbeiten, irgendwo weiterschicken. Und die haben dann mehr Speicher, mehr RAM, mehr Peripherieanschlüsse, die man eben nutzen kann. Genauso dann eben auch verschiedene, hier ist noch eine LED zum Beispiel mit drauf. Hier haben wir 2 Buttons, hier sind 2 Buttons mit drauf. Wir haben auf manchen noch eine Realtime-Clock, damit eben auch die Zeit mitgemessen werden kann und mitgehalten werden kann. Verschiedene dieser Sachen. Das Schöne ist, für den STM32 gibt es auch sehr viele Schaltpläne, die man sich mal angucken kann. Also wer das Ganze von der Elektrotechnik-Sicht sich mehr anschauen will. Wir haben hier einmal diese große Kasten, das ist unser STM32. Und das ist unser Microchip an sich, unser Embedded-System. Und alles drumherum ist dann unsere Peripherie, die wir nutzen können und zum Teil auch müssen, um unseren Prozessor ansprechen zu können. Wir haben hier unten unsere Pin-Header, das sind eben die, die wir hier unten an unserem Board jetzt eben dran gelötet haben. Wir haben einen Anschluss hier für SWD, damit können wir unseren Chip programmieren. Was haben wir noch? Wir haben unsere, das ist die Stromversorgung hier oben. Wir haben hier 5 Volt mit dabei, wir haben 3,3 Volt, wir haben die Grounds, die wir dann auch nutzen können, um Peripherie weiter dran anzuschließen, aber auch um unseren Prozessor mit zu versorgen. Das Ganze kann man noch mal etwas schöner darstellen, wenn man dann damit programmieren und arbeiten will. Das ist das Pinout nochmal anders dargestellt. Wir haben hier den Bluepill STM32, wir haben den kleinen Chip, wir haben die Realtime-Clock, wir haben hier oben Micro-USB, wir haben hier unten unseren SWD-Anschluss zum Programmieren. Geht auch über UART, dass man das auslesen kann, was dann drauf ist, oder über andere Protokolle. Und dann sehen wir hier jetzt, wir haben jetzt hier Pin 25 ist das, der ist in unserer Abstraktion, wenn wir jetzt auf das Hardware-Abstraction-Layer gehen, ist das PB12. Und dann haben wir hier verschiedene Funktionen, die hier dahinter sind. Hier CK3 zum Beispiel ist in der Farbe hier für unser USART hinterlegt. Oder was haben wir noch? Das könnte man hier drüben in diesem schönen Hellgrün, das sind analoge Pins. Das heißt, hier können wir analoge Werte einlesen. Und natürlich auch mit zum Teil ausgeben, je nachdem, welche Funktion dann immer unterstützt wird von dem Chip. Wir haben unsere Pins für die Stromversorgung, die wir mit zur Verfügung haben. So, damit habe ich viel gearbeitet in C++ und in C, weil ich immer gucken musste, welcher Pin hat welche Funktion und was darf ich damit machen. Das Ganze wird wesentlich einfacher mit dem Hardware Abstraction Layer, weil alles, was hier abgebildet ist und noch viel mehr dahinter, wird eben abstrahiert. Nochmal STM32 ist ein Klassiker für die Embedded-Entwicklung, wird da sehr viel verwendet. Gerade in der Industrie ist das sehr beliebt, weil es ein sehr günstiger Chip ist, der ein sehr großes und breites Anwendungsgebiet hat. Wir haben eben viele Varianten, Low-Power, High-Performance. Wir haben eine umfangreiche Peripherie. Ich habe auch einen CAN-Anschluss, ich kann SPI, ich habe meinen ADC, also meinen Analog-Digital-Converter. Ich habe I²C, mit dem ich Daten hin und her senden kann über mehrere Sensoren oder auch über Master-Slave-Programme. Genau, dahinter steckt ein Cortex-M-Prozessor. Der hat jetzt hier 72 MHz, also für den Bluepill, den ich hier jetzt auf dem Tisch hatte. Ich habe 64 KB RAM, Arbeitsspeicher, und 512 KB Flash. Das heißt, mein Programm darf maximal 500 KB groß sein, sonst wird das immer etwas knapp, damit zu haushalten. Dann kommen wir zu den ESP32. Die hatte ich ja ganz am Anfang hier einen schon vorgestellt. Das ist hier der V1. Das DevKit ist genau der, den ich hier auch mitgebracht habe. Den gab es schon vor 10 Jahren, müsste der schon rausgekommen sein. Das Schöne an den ESP32, deren Basis baut darauf auf, dass in dem Chip auch schon ein Modem drin ist, um zum Beispiel ins WLAN reinzukommen, dass man da direkt einen Chip hat, um sich mit dem Internet zu verbinden. Da kamen auch andere Dinge noch mit dazu, wie dann zum Beispiel Bluetooth. Die neuesten Modelle haben dann auch schon Bluetooth 5. Ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile auch schon welche, die dann bald den Bluetooth 6 Standard schon unterstützen wollen, ohne dass es ihn offiziell dann schon gibt. Und so weiter und so fort. ESP32, gerade für Connectivity-Projekte, also alles, was IoT angeht, wahnsinnig beliebt. Wir haben WLAN und Bluetooth in einem Modul. Muss man dann im Projekt nicht beides miteinander verwenden. Man kann die Peripherie natürlich auch ausschalten. Aber gerade wenn man hier mit Connectivity arbeiten will, sind die ESP32 ein sehr gutes Angebot, um damit auch mal Einstieg darin zu finden. Wir haben hier auch den Cortex-M, beziehungsweise eine RISC-V-Architektur, je nachdem, welche Version man sich dann holt. Wir haben, wie am Anfang schon gesagt, 160 MHz, 400 KB RAM und 4 MB Flash. Wir unterstützen einmal das Bluetooth 802 BGN und Bluetooth 5.0 hier mit dabei. Gerade IoT-Geräte, Smart Home, ja, wenn ich Temperatur auslesen will, wenn ich irgendwo eine Steuerung haben will, die mir das Fenster öffnet zum Lüften. Das sind die wunderbar. Sie sind sehr preisgünstig und vielseitig. Ja, ich habe mal ein kleines Beispiel gemacht hier mit Rust. Hier habe ich die Wi-Fi-Bibliothek schon eingebunden. Dann kann ich einfach sagen, okay, ich will ein neues Wi-Fi definieren, eben auf der Crate, auf dem Hardware-Abstraction-Layer von dem ESP32, den ich verwende. Dann sage ich ihm nur noch für Wi-Fi, verbinde dich, nutze diese SSID, die ich dir vorgebe, nutze das Passwort und er macht den ganzen Verbindungsprozess. Gib mir dann zurück, ob es geklappt hat oder nicht. Und damit bin ich erstmal verbunden. Genau. Dann wieder zurück ein bisschen Theorie und Abstraktion dahinter, um ein bisschen mehr hinter die Embedded-Welt zu schauen. Architektur ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ich bin selber auch Software-Architekt und deshalb ist das für mich in den meisten Talks auch immer ein Thema, was ich mindestens ankratze, weil das ist ein häufiges Problem, auf das ich stoße, wenn ich mal bei verschiedenen Kunden in Bestandsprojekte reingucke. Wo dann erstmal ist, okay, man kann schon irgendwie drauf weiterbauen, aber es wäre sinnvoll, nochmal zu überlegen, fangen wir vielleicht nochmal irgendwo an zu refactoren und sich das nochmal anzugucken. Das kann man natürlich sehr gut verhindern, wenn man vorher etwas plant. Deshalb bei Embedded-Architekturen, es bietet sich an, dass man Layered-Architekturen nimmt. Das heißt, wir haben einmal unsere Hardware-Abstraction-Schicht, das ist unsere Layer zwischen direkt der Hardware, unserer Peripherie, alles, was wir angeschlossen haben und unserem Code. Das ist mal ein Layer. Wir haben unser Betriebssystem oder Scheduler. Betriebssystem, so das kleinste Linux, ist, glaube ich, immer noch zu groß mit, das hatte ich letztens nachgeschaut, das kleinste war Tiny Tiny Linux, 24 Megabyte, schätzungsweise. Das heißt, immer noch 20 MB zu groß, um hier auf irgendeinen meiner Chips draufzupassen. Das heißt, man kann sich natürlich selber eins schreiben, was explizit sehr klein ist. Oder man baut sich eben einen Scheduler, der nur eben eine sehr kleine Version eines Betriebssystems ist und nicht alles davon abbildet. Wir können zum Beispiel weglassen, dass wir im laufenden System irgendwie einen USB anschließen und der muss erkannt werden. Alles, was angeschlossen ist, macht das Hardware Abstraction Layer. Den Rest können wir weglassen. Und dann auf diesem Scheduler, den wir haben, die Applikationslogik, die dann eben unsere Hardware Abstraction Layer verwendet, um dann mit der Peripherie zu sprechen. In dem Applikationslogik-Layer kommen natürlich noch andere Architekturen zustande. Das ist immer etwas abhängig, in was für Projekt man unterwegs ist. Die Vorteile und was natürlich zu beachten ist bei den Layered-Architekturen, was man einhalten sollte, ist geringe Größe. Wir haben nicht viel Platz, auf dem wir das Ganze ablegen können. Es sollte möglichst modular sein, dann können wir auch gerade in der Entwicklung, ja, die Chips sind immer so mit einer Lifetime von 2 bis 4 Jahren, je nachdem, von welchem Hersteller man die Chips holt. Danach werden die deprecated, nicht mehr hergestellt und man ist gezwungen, auf die nächste Chipserie zu wechseln. Das heißt, wenn ich nicht modular arbeite und nicht wiederverwendbar meinen Code halte, dann kann ich mit jedem neuen Chip alle 4 Jahre die Entwicklung von vorne anfangen. Das will ich möglichst verhindern. Das hält die Kosten gering, das hält auch meine Zeit so weit gering, dass ich mich mehr auf die Features und die Verbesserung des Produkts konzentrieren kann, statt jetzt hier direkt mich alle 4 Jahre mit genau dem gleichen Thema auseinanderzusetzen. Und natürlich einfachere Fehleranalyse. Ich habe Layer, die unterscheiden sich eben dadurch, dass ich sagen kann, wo kommt was raus, wo fließt was hin, wer redet mit wem. Damit kann ich einfache Rückschlüsse drauf ziehen, wo Fehler entstehen und wie ich diese beheben kann. Genau, Beispiel RTOS, Real-Time Operating System basierte Architekturen, sind hier unten jetzt leider abgeschnitten, aber die kümmern sich zum Beispiel an einigen Stellen, gibt es hier Layer, die sich rein um die Kommunikation steuern zwischen Prozessen und andere kümmern sich um die Steuerung von Peripherie, dass die auch nochmal getrennt sind. Genau, wenn man sich das Ganze dann auch nochmal kurz angucken will, wir hatten jetzt einmal das Hardware Abstraction Layer, wir haben unser Betriebssystem, unseren Scheduler, dann haben wir unsere Application Logik. Das ist jetzt ein Beispiel, wie der Speicher aufgeteilt werden kann auf unserem Embedded System. Jeweils 4-mal. Wir haben einmal zum Flash sozusagen, zum Anfang, wenn wir das erste Mal unser Betriebssystem, unsere ganze App draufladen. Wir haben einen Bootloader, der draufgeschmissen wird. Der Bootloader kümmert sich zum Beispiel um Updates. Wie werden Updates abgelegt? Wo werden Updates abgelegt? Wo werden diese geladen? Und welches Update ist als nächstes dran? Wir haben noch ein paar Partitionstable, die überspringen wir jetzt. In der OTA-Data, Die Partition wurde hier jetzt so genannt, ist abgelegt. Was ist jetzt das System, was als nächstes geladen wird? Welche App? Und jetzt haben wir hier zum Beispiel, das ist jetzt für den ESP32 ausgelegt, eben mit 4 MB, haben wir eine Factory-App. Das heißt, das ist die Application, unsere Anwendung, die beim Hersteller, wenn der das einmal flasht, draufkommt. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, wenn der abstürzt und neu startet, das ist die Factory-App, in die wird immer erst zurückgebootet. Wenn die sagt, es ist alles in Ordnung, dann wird erst geschaut, gehe ich in eine andere Application, die vielleicht ein Update beinhaltet. Wenn ich jetzt ein Update bekomme, habe ich hier unten zwei Bereiche. Das heißt, wir haben hier AB-Speicher in der Richtung. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal die Factory-App läuft, lädt jetzt eben das Update aus dem Internet runter, legt das hier in der Partition ab. Während das Ganze geschrieben wird, bleiben wir noch in der Factory-App. Sobald wir hier zurückbekommen, okay, die Application ist komplett fertig geschrieben, ist hier jetzt verfügbar, schreiben wir in OTA-Data nochmal rein, dass wir den File hier jetzt, was wir starten wollen, auf OTA-0 hier setzen. Dann starten wir neu. Und wenn wir jetzt neu starten, sieht der Bootloader im OTA, zeigen wir auf OTA-0. Das heißt, wir starten jetzt mit unserem Update in der Applikationslayer. So, wenn jetzt nochmal ein Update kommt, können wir das hier im OTA-1 ablegen. Wenn das wieder, und dann können wir das wechselseitig immer abwechseln. Das heißt, wir laden die Updates immer wechselseitig in 0 und 1 hier rein und können mit einem Restart immer wechseln. Damit können wir Updates ermöglichen. Relativ einfach, müssen aber hier gerade aufpassen, weil wir jetzt nicht mehr 4 MB Applikationsspeicher haben, sondern nur noch jeweils maximal 1 MB. Genau. Erhöht aber deutlich unsere Sicherheit im Betrieb. Genau. Systemarchitektur, also was das ganze System, Hardware und Software betrifft. Wir müssen hier aufpassen bei Hardware-Entwicklungen, Embedded-Entwicklungen. Wir sind nicht nur in der Software, wir bauen nicht nur irgendwo eine App, sondern wir haben Hardware und Software. Das heißt, wir haben einmal Ressourcenbeschränkungen, die wir berücksichtigen müssen, was wir ganz am Anfang hatten. Wir müssen Interfaces korrekt definieren, wie spricht welcher Port mit welcher Peripherie. Ja, ist das irgendein bestimmtes Protokoll, ist das digital, ist das analog? Das muss natürlich auch immer mit den Teams korrekt kommuniziert werden. Hier eben einmal Kommunikation, ist das über SPI oder I²C? Um einen Sensor auszulesen, um auf einen Aktuator zu schreiben, haben wir für die Kommunikation zwischen den Mikrocontrollern irgendein besonderes Protokoll, hier jetzt zum Beispiel UART, um zu kommunizieren. Damit kann ich zum Beispiel zwischen Mikrocontrollern, ich habe einen ESP32, STM32, kann die miteinander verbinden und die können Daten miteinander austauschen. Da muss ich wissen, über welches Protokoll machen sie das. Und wie steuere ich Aktoren, hier jetzt zum Beispiel über Pulse-Width Modulation. Genau, Herausforderung. Eben Synchronisation zwischen Software und Hardware. Wir haben starke Einflüsse von außen, die hier mit dazukommen. Eben das Wetter, die Zugänglichkeit, Versorgung. Das heißt, wir müssen hier eben auch bei der Entwicklung aufpassen, in welchem Gehäuse ist das später. Ist das irgendwie abgeschirmt gegen Wetter? Heißt diese Abschirmung, wir haben eventuell keine Verbindung mehr mit WLAN nach draußen, weil wir in einem Faradayschen Käfig sind. All das muss berücksichtigt werden, denkt man immer. Ist doch super easy, muss man mal drüber reden. Man merkt in den Projekten immer, man hat so seine Königsdisziplin, auf der man arbeitet und vergisst manchmal etwas Punkte drumherum. Genau, Änderungen an Sensoren und Aktoren haben starke Auswirkungen auf die Software. Na, wenn ich den Motor austausche, wenn ich LEDs austausche, wenn ich irgendwelche andere Peripherie austausche, das muss in der Software immer direkt mit berücksichtigt werden. Das sollte auch in Updates möglich sein, dass ich sowas, so einen Austausch zum Beispiel auch ermöglichen kann. Genau. Und natürlich immer eine Herausforderung, nicht nur im Embedded-Bereich sind wechselnde Anforderungen von Kunden, wenn man in Kundenprojekten arbeitet. Aber das hoffe ich, kommt jetzt nicht so häufig vor. Es sieht dann manchmal so aus, die Erwartungen und was zur Verfügung steht, um damit arbeiten zu können. Genau. Am Ende jetzt nochmal ganz kurz ein Beispiel für ein IoT-Gerät. Habe ich jetzt hier zum Beispiel einen ESP32, will ich jetzt Temperatur messen. Ja, ich hänge jetzt einen Temperatursensor an den ESP32 mit dran. Den kann ich auslesen über einen analogen Pin. So, das heißt, ich habe ganz grob Anforderungen. Ich will periodisches auslesen. Das heißt, ich will es nicht nur einmal machen, ich will es mehrfach machen. Dann muss ich auch irgendwie bestimmen, was heißt periodisch, in welchen Abständen soll das passieren, soll das nur passieren, wenn ich ihn anfunke und sage, jetzt was ist die Temperatur, oder soll er das permanent machen? Und dann natürlich das andere ist, wenn wir im IoT-Bereich sind, Senden der Daten. Jetzt für den ESP32 habe ich jetzt mal gesagt über WLAN. Das heißt, wir brauchen eine WLAN-Verbindung. Für WLAN heißt, ich brauche auch einen Access Point. Das schränkt auch wieder ein, wo setze ich das Embedded-System überhaupt ein. Genau, dann eben der ESP32 als Temperatursensor. Wenn ich das mal als kleines Projekt machen will, habe ich den DAT22. Der ist relativ günstig, relativ einfach zu handhaben. Gibt auch sehr viele Beispiele, die damit schon arbeiten. In der Software ein FreeRTOS für das Multitasking verwendet. Hier absolut übertrieben, bräuchte man auch gar nicht. Da reicht schon einfache Scheduler, weil man einfach nicht so viele Anwendungen, so viele Prozesse parallel hat. Das heißt, das Multitasking könnte man auch weglassen. Man hatte aber genügend Speicher, um das mit einzubauen. Und für die Datenübertragung an über jetzt IoT-Gerät an unser IoT-Backend kann man jetzt MQTT verwenden. Dafür gibt es auch eine Bibliothek, die kann man sich wieder einbinden. Das ist wieder das Protokoll, das wir verwenden über dann unser WLAN, was wir haben. Und dann sieht das ganz kurz und ganz knapp aus. Wir haben hier einen Sensor. Wir schließen hier den DAT22 an. Der wird neu definiert, kriegt einen PIN zugewiesen. Den habe ich jetzt hier nicht weiter definiert. Und das ist dann unser Sensor. Der Sensorwert kann sich ändern. Und auf den kann zugegriffen werden, deshalb ist er mutable. Wir haben den Sensor, wir können hier die Temperatur auslesen von unserem Sensor. Kann auch sein, dass ein Fehler passiert, deshalb ist hier hinten das Fragezeichen, das sollte das mit abfangen. Ist nicht komplett alles mit aufgegriffen, was Fehler abfangen hier beinhaltet. Und dann haben wir unser MQTT Publish. Damit nehmen wir einmal unsere Temperatur, die wir gemessen haben, und publishen die hier als Sensor für Temperatur. Und wenn wir jetzt ein System haben mit MQTT, was das Ganze empfängt, dann kriegt das eben jetzt hier mitgeteilt, ich habe einen Sensor, der misst die Temperatur, der hat diese Temperatur gemessen und dann kann ich noch sagen, das war jetzt der MQTT Endpunkt 1, 2, 3, 4. Damit kann ich unterscheiden mehrere Endpunkte, mehrere von diesen IoT-Geräten, die alle gleich sind und jetzt zum Beispiel die Temperatur senden. Oder ich habe zum Beispiel noch einen, der hat ein Feuchtigkeitsmesser, der sendet dann hier Sensor, Luftfeuchtigkeit und die Luftfeuchtigkeit mit. Und damit habe ich in meinem MQTT das alles mit abgedeckt. Gut, damit IoT abgehakt. Zusammenfassend, nochmal ganz kurz komprimiert fürs Ende, Embedded-Systeme. So klein sie sind sehr vielseitig, sie sind sehr anspruchsvoll. Sie bringen sehr viel Freude mit für mich, wenn ich zum Beispiel im RoboCup mit damit unterwegs bin, wo ich viele Jahre Teilnehmer war. Auch jetzt noch, ich bin Schiri, wenn ihr mit dazukommen wollt, Mitte März. Denkt dran, wir suchen noch Leute, die mithelfen und mit anpacken wollen. Wir haben Rust als vielversprechendes Tool. Es bietet Sicherheit, es bietet Effizienz, ein sehr modernes Ökosystem. Gerade die Hardware Abstraction Layer machen das Arbeiten sehr angenehm damit. Wir haben viele verschiedene Plattformen für unsere Embedded-Systeme. Wir haben ESP32, wir haben STM32, Arduino. Es gibt noch ganz viele weitere. Das hier sind mitunter die bekanntesten und beliebtesten, gerade für den Hobbybereich, gerade in der Industrie, wo man auf große Massen gehen will. Genau. Und Architektur nicht vergessen, immer ein ganz wichtiger Punkt, Anforderungsanalyse vorher machen. Nicht, wenn man sich denkt, woran hat es jetzt gelegen, dass es nicht funktioniert. Gut. Damit bedanke ich mich für euer reges Zuhören. Ich freue mich auf Fragen. Wenn ihr die Embedded-Systeme, meine kleinen Chips hier vorne anschauen wollt, kommt gerne, schaut sie euch an, nehmt sie in die Hand, guckt sie euch unter der Lupe an. Ich habe sie mitgebracht. Ich habe auch als größeres, nicht mehr ganz Embedded-System, habe ich einen kleinen Raspberry Pi Zero mit einem Display mitgebracht. Da läuft schon ein Linux drauf, das heißt, das ist nicht mehr ganz Embedded, hat viel zu viel Speicher, um noch in die Kategorie zu kommen. Kann aber unter anderen Aspekten auch als Embedded-System betrachtet werden, weil die Grenzen hier sehr verschwimmen. Und damit vielen Dank. Genau.
Oh, super, danke. Jetzt klingt es nicht mehr wie eine kleine Maus, die quietscht. Super. RoboCup im März vom 12. bis zum 16. Wenn sich jemand noch dafür finden würde, dort Schiri zu machen, es wäre echt super. Das sind ganz, ganz viele junge Leute, viele Schüler, die mit ihrer Schule dahin gehen oder auch in kleinen Gruppen privat, die damit in diesen Bereich Roboter und Programmierung einsteigen können. Und ja, wir suchen gerade noch Schiris, hat er ja gerade schon gemeint, aber wenn ich euch nochmal begeistern kann, es wäre echt super. Wir müssen diese Woche schauen, dass wir die Hotels mieten, das Essen, alles, ne? Für alles ist gesorgt. Und wenn sich da jemand berufen fühlen würde von euch, das wäre echt spitze.
Da könnt ihr mit Fragen auch jederzeit auf uns zukommen.
Genau.
Ja, genau.
Wenn es noch Fragen zum Talk gibt.
Genau. Fragen zum Talk, auch wichtig, wenn später vielleicht noch Fragen aufkommen auf wirwill.dev, das ist die Webseite, da gibt es einmal den kompletten Talk, kann man sich auch nochmal anschauen. Man kann meine anderen Talks mit anschauen und auch Artikel und was ich sonst alles mache, Fotografien, gibt es dort alles vorhanden. Ich sehe eine Frage.
Ja, ich hatte Feldversuche mit dem ESP 8266 und dem DHT 22 und es hat sich ein bisschen ruppig angefühlt. Das erste war, ich hatte 5 Stück davon und die Temperatursensoren waren alle so plus minus 1 Celsius. Und dann war die Frage, wie muss ich die eigentlich einmal normieren, damit das funktioniert? Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, ich will es gerne mit Batterie betreiben. Wie wär's denn mit dem Wert vom DHT in den Ringspeicher auslesen, 10 Werte speichern, einmal WLAN verbinden, alle Werte übertragen und wieder disconnecten vom WLAN, Batterie zu sparen. Und plötzlich kamen keine Datenpakete mehr an. Und dann war mein Eindruck, dass die Dokumentation von dieser Networking Library einfach unterste Kante ist. Und dann fing ich irgendwann mal an, meine Arbeitszeit gegen den Kaufwert von diesem Embedded System aufzuwiegen und hab mir gedacht, kann ich nicht irgendwie mehr Geld drauf werfen und mehr Spaß haben? Was würdest du denn empfehlen, wenn ich bereit bin, Geld auszugeben, um an bessere Debug-Fähigkeiten ranzukommen?
Also für bessere Debug-Fähigkeiten, es gibt von ProbeRS gibt's tatsächlich einen Open Debugger. Den kann ich sehr empfehlen. Ich warte auch, dass der wieder verfügbar ist. Man könnte ihn auch selber löten, aber da muss ich ehrlich sagen, habe ich gerade auch nicht die Zeit und den Elan dafür. Aber das ist ein Debugger, ist einmal ein komplette Programming-Probe. Das heißt, ich kann den anschließen, um über JTAG, SVD und andere Protokolle meinen Chip zu beschreiben. Das heißt, ich kann damit jetzt zum Beispiel alle Chips, die ich hier auf dem Tisch habe, schon mal programmieren. Und ich kann ihn als Debug-Probe verwenden, um direkt zum Beispiel in meinem VS-Codium, während die Programme auf den Chips laufen, kann ich die beobachten, wo sind die im Code, was läuft gerade ab, was ist der Verbrauch, wo wird gerade was abgespeichert. Da finde ich die richtig cool. Wichtig ist, weil du gerade auch schon Ringspeicher und Co. gemeint hast, ich vermute, du hast das in C gemacht oder ähnliche.
Der Dialekt, den die Plattform mitbringt.
Ja. Ja, kann man verwenden. Die ProbeRS ist, wie die Endung RS schon vermuten lässt, für Rust ausgelegt. Man kann auch C-Programme natürlich mit übertragen, indem man einfach die Binary fertig mit übergibt und mit flasht. Ich glaube, es sind vorgesehen dort, also 11 Dateien statt Hex-Dateien, kann man aber ja immer umwandeln. Das ist kein Problem. Für die DHT, ich weiß, sie sind manchmal etwas ungenau. Die sollte man auch nicht so als genau ansehen. Es sind zum Beispiel keine Medizinprodukte. Die unterliegen dann nochmal ganz anderen Anforderungen, weshalb dann Medizinprodukte nochmal deutlich teurer sind. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das im DHT-Datenblatt ist. Das ist ein paar Jahre her, seitdem ich das gelesen habe. Da könnte mit drin stehen eine Temperaturkurve, über die man zum Beispiel das Ganze justieren kann, dass man nochmal händisch die Sensoren jeweils justiert und nochmal parametrisiert, damit die genau den Wert messen, den man haben will.
Dann würde ich gerne noch eine Frage nachschieben, was du an Tooling empfiehlst. Ich habe für einen Kinderhörbuchspieler einen Arduino mit einem ATmega und da wollte ich die Development-Version von der Software aufflashen und habe das über die Arduino IDE probiert und das hat einfach, ja, es hat geflasht und es kam am Ende nichts an. Und dann habe ich irgendwann Platformio benutzt. Und er sagt, Writing to Flash, Verifying Contents und dann plötzlich war die neue Software drauf. Also ich weiß nicht, was ich jetzt eigentlich an Werkzeugen haben möchte, um mein Schreiben sicherzustellen, um mir einen schmerzfreien Entwicklungsprozess zu garantieren. Hast du da Empfehlungen?
Das Problem ist nicht selten, das kommt ab und zu mal vor, das ist richtig. Normalerweise sollte die Arduino IDE für den ATmega, also alles, was auf der Arduino Plattform ist, also den ich hier vorne jetzt zum Beispiel hingestellt habe, das ist ja der ATmega-Chip drauf, soll der Flash-Prozess im Normalfall immer funktionieren. Wenn er nicht funktioniert, ist die Frage, welcher Fehler wird geschmissen. Das kann zum Beispiel sein bei einigen Chips, also gerade bei den STM32 sehe ich den Fehler häufiger. Die müssen einen Reset und einen Recover ausführen, um die Speicherbereiche wieder freizugeben. Beim Arduino muss man sich da keine Sorgen drum machen. Bei einem STM32, zum Teil auch bei einem ESP32, gibt es die Möglichkeit, dass man Bits setzt, damit der Flash nicht mehr beschrieben oder gelesen werden kann als Protection. Wenn man den das Bit wieder umlegt, dann wird alles auf dem Chip gelöscht. Das ist ein Feature, kein Bug. Das soll wirklich so. Genau, deshalb beim Arduino sollte da eigentlich möglichst wenig Aufwand mit betrieben werden. Platform.io habe ich auch schon mitbekommen, habe ich tatsächlich nicht verwendet selber. Auf der Arduino-Plattform wäre auch interessant, ob ich da direkt mit einem ProbeOS-Debugger drauf kann. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber sonst Tools, was gibt es für die Nordic Semi zum Beispiel? Es ist auch nochmal ein Chipsatz, den es gibt. Die sind dann zum Beispiel für LTE gedacht, haben die eine große Serie nochmal und für Bluetooth auch. Die nutzen zum Beispiel den NRF-Util als Tool. Das funktioniert relativ gut. Man darf nur nicht die ganz neue Version verwenden, sondern muss zwei Versionen zurückgehen. Dann hat man weniger Fehler. Und nicht auf Windows sein.
Ja. Wie sieht's denn, also so gerade so ESPs werden ja gerne für Hobby-IoT-Projekte verwendet. Wie sieht es denn da mit den Libraries aus? Also gibt es da in was schon genügend, dass ich nicht mehr alles selber implementieren muss? Oder muss ich im Grunde dann doch immer noch auf alte Libraries, die auf C basieren oder was weiß ich, gehen?
Da ist ganz einfaches Beispiel. Es gibt Crates.io, also hinter Rust eben diese ganze Abstrahierungen, alles was hier dahinter ist, alles was man in Packages packen kann, nennt man hier jetzt Crates. Also wenn man das vielleicht aus dem JavaScript-Node-Umfeld kennt, ist das, was man als Package hatte, bei Rust ein Crate, wo alles hinterlegt ist. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel meine Feststelltaste an und ein S zu viel geschrieben. Ich habe Embassy hier zum Beispiel für den STM32 und es gibt das Ganze auch für den ESP. Da habe ich hier jetzt zum Beispiel, also Embassy ist selber nochmal ein Framework, eben aus Embedded Development kommt dieses ganze Wort her. Und das ist jetzt das Hardware Abstraction Layer, das ich hier nutzen kann. Das kann ich direkt hier über Cargo Add, kann ich mir dieses Hardware Abstraction Layer dazulegen und direkt nutzen. Das Schöne ist, ich habe für 90% und mehr der Pakete direkt eine Doku mit dabei, die aus dem Code generiert wird. Sieht dann ungefähr so aus. Das heißt, ich habe für jedes Package, was gebaut ist, eine Dokumentation. Das ist das, was wir jetzt hier sehen, ist zum Großteil alles direkt geschrieben worden als Code-Kommentar oder direkt für die Dokumentation. Und wenn ich jetzt tiefer reingehe in bestimmte Funktionen, habe ich hier auch die Implementierungen, die jetzt nicht direkt von den Schreibern der Bibliothek jedes Mal erfasst werden müssen, sondern die werden automatisch daraus generiert. Das heißt, hier habe ich schon mal gute Dokumentationen mit dabei. Jetzt muss ich mal gucken. Embassy Rust, weil die haben selber auch nochmal eine sehr schöne Dokumentation mit dabei, die auch nochmal, es gibt einmal das Embassy Book, wo nochmal darauf eingeht, was eben alles mit Embassy, mit dem ganzen Framework passieren kann. Es gibt auch das Embedded Rust Book, was nochmal ein bisschen drüber ist, ohne diese Library, die dahinter ist. Und mit dieser Library, die wir hier haben, können wir sehr viel abstrahieren. Und wir haben hier für, kann man gucken, hier, ESPRS, genau, haben wir hier eine Crate, die ist direkt für Rust auf den ESP32. Und die ist klasse. Also ich verwende Embassy gerade auf STM32 und einem NRF91. Einmal für viel Peripherie, Kommunikation, Steuerung von Aktuatoren und auf der anderen Seite der NRF, um mich mit dem Modem, mit dem LTE zu verbinden. Und bis jetzt ist die Doku klasse. Es gibt wahnsinnig viele Beispiele auch in der Library. Also wenn ich jetzt auf GitHub gehe, da ist alles hinterlegt, komplett alles Open Source, dann habe ich hier einen Ordner Examples. So, und hier habe ich für die NRF habe ich die ganzen Chipsätze. Ich habe hier den 91er zum Beispiel. Ich habe hier für die ganzen STM32er Variationen eben von F1, F2, F3. Ich habe die L0, die für Low Power, also Ultra Low Power sind. Ich habe die Versionen, die für hohe Anforderungen in der Echtzeit sind. Habe ich hier überall Beispiele mit dabei und dann kann ich hier reingehen. Habe hier komplette Projekte und habe dann hier Beispielcode, wie kann ich die Library anwenden. Und da finde ich das klasse. Also alles, was nicht in der Doku steht, und es steht schon sehr viel in der Doku, finde ich in den Examples. Und da kann man sehr viel daraus abstrahieren. Alles, was nicht da drin steht, neuer Link, git.wieerwill.dev, da steht es auch schon, wunderbar. Das ist mein Git und dann können wir hier exploren und jetzt ist die Frage, wo es ist. Gucken wir mal, STM32, hier. Rust Embassy 32, das ist noch ein kleines Paket, ein Repo, was ich geschrieben habe, letztes Jahr für das Open Lab Augsburg, für den Lightning Talk. Hier habe ich mal hinterlegt, ganz kleines Projekt eben, das ist für ein STM32 hinterlegt, ist aber eben einfach austauschbar für einen ESP32, weil ich nur das Hardware-Abstraction-Layer austauschen muss und dann eben so ein bisschen Peripherie. Das Ganze wird verwaltet in der Cargo-Tommel. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel das Hardware-Abstraction-Layer hinterlegt mit den Funktionalitäten, die ich mit dabei haben will, also Memory, welcher STM32 ist es hier genau. Ich habe hier, um auf die Cortex-Funktion zugreifen zu können, hinter dem ganzen Chip kann ich hier mit drauf gehen. Ich kann hier, verwende ich zum Glück nie, aber ist hier als Feature mal mit reingekommen, Inline-Assembler. Das heißt, ich kann in Rust auch wieder Assembler schreiben, ist unsafe, aber manchmal braucht man das auch. Und ich habe mit Deformat hier auch direkt ein Tool, um mein Logging zu verwalten. Und dazu gibt es natürlich dann noch einige Beispiele in den Binaries hier, wie zum Beispiel, was könnte man sich angucken, einen Spawner, kann man hier gut lesen, denke ich, der hier zeigt, ich habe hier einen Task, Run, und dieser Task, den kann ich spawnen, den kann ich einmal spawnen, den kann ich mehrfach spawnen. Der macht nichts anderes, als einmal hier über unseren Logging-Output einen Tick auszugeben und dann eine Sekunde zu warten. Und das in der Schleife. Das heißt, jede Sekunde macht er einen Tick. So. Fängt er jetzt so nicht damit an, aber ich kann jetzt hier sagen, ich spawne hier meine Main-Funktion. Ich hole mir hier jetzt mein Hardware-Abstraction-Layer vom Embassy STM32. Also auf meine STM32 greife ich drauf zu, um das Ganze zu initialisieren. Hole mir hier die Peripherie. Wichtig ist, mit dem Unterstrich vor irgendeiner Variable in Rust deute ich an, die wird nicht verwendet. Dann kriege ich auch keine Warnings, dass ich hier Definitionen habe, die nicht verwendet werden. Damit kann ich auch später noch auf die Peripherie zugreifen, wenn ich das dann einfach ändern will. Und ich muss das drin haben, um einen STM32 zu initialisieren. So, und dann sage ich hier Spawn Run. Und Run ist hier oben meine Funktion und damit ist die jetzt gespawnt. Jetzt habe ich hier einen Tick, der jede Sekunde kommt. Hier unten habe ich noch eine andere Funktion, die alle 2 Sekunden Tack ausgibt. Das heißt, ich kriege jetzt hier mit dem Tick, Tick, Tack und das in der Schleife hier immer raus. Das heißt, alles an Beispielen, was man sich mal angucken will, das wäre jetzt intern. Ich habe auch für Buttons zum Beispiel zum Einlesen, wie man sowas machen kann, wo ich hier einen Button einlese, immer Falling Edge, Rising Edge. Ich halt kann unterscheiden, ist er gedrückt oder wurde er losgelassen? Also ich kann die Flanken unterscheiden. Ich kann auch unterscheiden, ist er gerade low, ist er gerade high? Das ist alles hier mal so ein bisschen als Beispiel mit drin, dann kann man sich das anschauen. Und man kann das auch ziemlich direkt übertragen auf einen ESP32. Gut. Mit dem Pico noch nicht. Mit dem Zero hier, mit dem habe ich eben hier oben habe ich mein E-Paper drauf. Das ist jetzt nur als digitale Visitenkarte mal gedacht gewesen. Da sind auch schon andere Programme draufgelaufen. Aber mit dem Pico, den hatte ich noch nicht in der Hand bis jetzt.
Nee, meine Jungs bauen damit gerade eine Heizungssteuerung mit dem Pico und MQTT und so weiter. Die Ankopplung von dem über SPI an die Netzwerkkarte, die ENC28J60, sagt vielleicht was, oder? Die macht gerade noch ein bisschen Probleme. Aber die Heizung wird schon seit Wochen damit gesteuert.
Sehr cool.
Und endlos viele Temperaturen gemessen mit dem selbstgebauten AD-Wandler von meinem Jungen.
Sehr gut. Genau. Gibt es sonst noch weitere Fragen?
Du hast ja vorher gezeigt, wie man sich quasi ins WLAN einwählen kann. Jetzt von so einer Security-Perspektive, ich habe ja keinen TPM oder ähnliches. Wie kann ich mich denn schützen, dass mir jemand keine Geheimnisse aus diesen Modulen rausklaut, gerade für so, ich nenne es mal Business-Anwendungen. Und umgekehrt, dass jemand, der gerne mit sowas spielt, gibt es denn da Tooling, um sowas leicht zu finden? Was würdest du da in dem Bereich machen?
Ja, also Reverse Engineering ist sehr beliebt im Embedded-Bereich, dass man eben sich anschaut, was hat die Konkurrenz gemacht, können wir das nachbauen. Deshalb eben der Arduino mehr für den Bastler-Bereich, weil der Atmega die Funktionalität nicht bereitstellt. Dahingegen der STM32 sehr beliebt ist für die Industrie, weil wir eben dieses Bit flippen können mit, wir haben jetzt das Protection Layer an und aus. Das ist direkt etwas, was vom Chip bereitgestellt wird, dass zum Beispiel unsere Anwendung, die wir als Binary auf dem Chip drauf haben, schützen können, dass nicht irgendjemand anderes das ausliest, wenn es in Betrieb ist. Das ist einmal ein Layer, was man aktivieren kann. Gibt Wege, das auch zu brechen. Da gibt es auch diverse Diskussionen und auch sehr gute Talks auf CCC Media. Es ist immer eine große Diskussion, wie viel Aufwand will man natürlich betreiben, wie viel Schutz braucht man. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, um die Anwendung, die man drauf hat, so zu verschlüsseln, dass sie nur während der Laufzeit auf dem Chip lesbar ist. Dann ist aber wieder die Frage, wie viel Aufwand ist es während dem Betrieb, die Anwendung zu entschlüsseln und wie viele Ressourcen klaue ich mir dann dadurch von meinem eigentlichen Anwendungsstack, den ich eigentlich betreiben will. Es gibt auch verschiedene Hashing-Verfahren, also gerade wenn es dann darum geht, Daten über MQTT, über WLAN, über Bluetooth zu übertragen. Bluetooth selber bietet ja auch die Möglichkeit an zu verschlüsseln. Über WLAN kann man zum Beispiel auch eine SSL-Verbindung aufmachen. Da ist es immer wichtig, dass man möglichst schaut, alles was an Verschlüsselung passiert, dass man das möglichst außerhalb von einem Embedded-Projekt oder von einem Embedded-Controller macht und ihm nur Keys gibt, mit denen er zum Beispiel das durchrechnet. Man muss auch immer beachten, alles, was man hashen, verschlüsseln muss, das ist sehr rechenaufwendig. Wäre es nicht rechenaufwendig, ist es keine gute Verschlüsselung, weil es jeder sehr schnell bruteforcen könnte. Das heißt, das ist bei Embedded-Projekten immer sehr schwierig. Und es gibt... Genau. Genau. Was gab es noch für Sicherheitsfeatures? Ja, es gibt zum Beispiel High Security Modules, die sind zum Beispiel für militärischen Bereich oder für Hochsicherheitsanwendungen, für irgendwelche Geheimdienste wird das verwendet. Das ist zum Großteil auch ein sehr spezialisiertes Embedded Device, das ist dann tatsächlich auch ein FPGA, das ist gar nicht mehr ein Chip, den man dann direkt in großer Masse holt, sondern die werden custom angefertigt. Dann hat man am Ende auch so eine kleine Platine, so ein Board, da ist Speicher drauf, man kann es an sich anschließen wie einen USB-Stick. Nur, dass dieser Chip dann nochmal mit Aluminiumschichten versehen ist, die nochmal in Harz gegossen werden, wo man dann nur über ein bestimmtes Protokoll draufkommt, wenn man ein bestimmtes Passwort in einer bestimmten Reihenfolge und so weiter eingibt. Also sehr viele Layer, um eben das zu schützen, sobald ich irgendwelche Aluminiumschichten verletze und die Konduktivität sich ändert, wird der gesamte Speicher gelöscht. Das gibt es auch noch als Security-Anwendungen. Das ist vor allem in dem Bereich, wo es um Geheimnisse geht. Also alles, was irgendwelche Baupläne für einen Todesstern sind, werden zum Beispiel auf einem High-Security-Module. Sobald irgendjemand versucht, das jetzt hart auszulesen, indem man sich an den Chip anzapft, würde sich der Chip von selbst löschen. So, damit sind zwar die Todessternpläne verloren, aber die Rebellen können auch keinen Todesstern bauen. Zum Beispiel.
Ja, Wenn ich Rust-Code decompile, wie gut lesbar ist denn der Code am Schluss noch?
Das ist eine gute Frage. Da gibt es einen wahnsinnig guten Vortrag vom 37C3, der ist in Englisch. Der war in Saal, was war das? Saal Z war der. Kann ich nur empfehlen, geht ungefähr eine Stunde und er geht genau auf das ein. Das war ein Sicherheitsforscher, der sich angeschaut hat, wenn ich Rust kompiliere und das in verschiedenen Arten und Weisen meine Loops und anderes baue und if-else und Switch-Cases, wie ändert sich dann meine Binary, wie kann ich das auslesen und wie sieht das dann kompiliert aus? Da würde ich am besten auf den verweisen, weil der es auch deutlich besser erklärt hat.
Gibt es da dann, wie war das im Talk, gab es dann am Schluss auch gutes Tooling oder war das alles Proof of Concept? Oder kann ich das einfach verwenden?
Das kommt immer sehr darauf an, wie es so schön heißt.
Also ich gehe mal davon aus, ich bin Security Researcher und es muss gestern fertig sein. Und
ja.
Eigentlich hat der Kunde keine bezahlbaren Tage mehr.
Das, wenn wir das hier mal alles wegmachen. Ja, ich kann hier, das kann ich auch in meinem Git natürlich zeigen, in meinem Cargo-Terminal hier, habe ich hier jetzt ganz unten, kann ich verschiedene Profile anlegen. Zum Beispiel hier habe ich ein Profile für Dev. Das heißt, wenn ich ganz normal mein Cargo-Build, mein Cargo-Run zum Kompilieren ausführe, wird dieses Profil verwendet. Wenn ich jetzt sage, ich will ein Release-Build haben, kann ich hier extra noch ein Profil anlegen. Ich kann auch extra eins fürs Testen anlegen. Custom kann ich auch irgendwas anlegen. Alles möglich. Und damit kann ich verschiedene Profile für den Compiler anlegen, was er machen soll. Wie zum Beispiel hier Code Generation Units soll er nur eine verwenden. Dadurch dauert der Build etwas länger, weil nur eine Unit den ganzen Code kompiliert, zusammenbaut, zusammensteckt. Dadurch wird er aber deutlich kleiner. So, als ich glaube, standardmäßig werden 8 verwendet. Ich kann, das ist jetzt hier eben so ein bisschen größer machen hier. Ich habe Debug-Values, die ich einschalten kann, die kann ich auch ausschalten. Genauso kann ich die Incrementals hier, sind hier ausgeschalten. Ich kann die Link-Time-Optimization ein- und ausschalten. Ich kann das Optimierungslevel setzen. Das ist jetzt hier alles für den Embedded-Bereich, habe ich das alles so gebaut, dass es möglichst klein ist. Ich kann auch hier einen Strip machen. Das heißt, er nimmt hier alle Symbole weg. Das heißt, der Code, den ich als Binary am Ende rauskomme, ist deutlich schlechter lesbar, weil ich auch diese ganzen Referenzen nicht mehr habe. Deshalb, den sollte man meistens drin lassen, wenn man noch debuggt und das nochmal ein bisschen prüfen und testen will. Und wenn man dann sich sicher ist, okay, jetzt läuft alles, ich will in die finalen Tests gehen, dann macht man den Strip an, damit alles weg ist an Symbolen, dann kann man den Code nicht mehr lesen, du hast keine Logs mehr. Es wird sehr schwierig, das ohne den Quellcode überhaupt noch irgendwie nachverfolgen zu können, was passiert. Genauso die Location Details und das kannst du einstellen. Das kommt drauf an, wie der Code gebaut wurde, mit welchen Flex. Weil das sind letzten Endes, kann man das als Compiler-Flex sehen. Genau. Ja. Ja, genau. Ja, da ist noch nicht im finalen Test gelandet. Sehr schön. Gut. Waren das schon alle Fragen? Dennis, willst du abmoderieren?
Ja, ich würde sagen, wenn es keine Fragen mehr gibt, Blick in die Runde, alle glücklich. Dann sage ich vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist und uns einen schönen Einblick gegeben hast. Komm gerne wieder, wir haben regelmäßig Chaos-Seminare, brauchen lebende Speaker, von dem her, bis bald.
Bis bald, Dankeschön. Für Outtakes bin ich immer zu haben. Ich meine, ist ja nicht so, dass der ganze Vortrag ein Outtake werden könnte. immer positiv denken. Mal hier auf die Bühne, du musst ja eher auf der Bühne sprechen, also musst du dich ein bisschen hier an das Klima gewöhnen, ja, ein bisschen auf und ab gehen. Stehen hier ja zusammen, zumindest für einen Anfang. Du bist zumindest nicht so hart verkabelt wie ich.
Er will.
The Love Tonight. It is where we are.
Du weißt, in solchen Momenten weiß ich immer den Text nicht.
Ja, das ist ja kein Problem. Wir haben ja Internet, ne? Ist doch schön, dass wir uns hier am 24.01.25 treffen.
Ja, ich sehe, du machst hier Schleichwerbung für die Nixcon.
Ja, das ist eine wunderbare Konferenz, kann ich nur empfehlen. War für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich in Berlin dabei war. Ich meine, wir haben uns da ja getroffen. Ich glaube, wir haben uns sogar auf der Zugfahrt dahin getroffen. Wir haben uns auch im Hotel getroffen irgendwie. Wir sind auch zusammen zurückgefahren. Ich weiß gar nicht, wie das alles passiert ist.
Hast du die Nixcon dabei NordVPN gesehen?
Nein, die nicht. Aber seitdem ich auf der Nixcon war, läuft auf meinem Steam Deck plötzlich NixOS, was ziemlich lustig ist. Damit bin ich auch nochmal deutlich tiefer in Nix eingestiegen. Gerade nachdem du dann auch den Home-Manager mir mal vorgestellt hast, da will ich auch mal dieses Jahr noch einen Talk dazu halten, und ein bisschen vorbereiten. Meine ja. Ich habe ja nicht WireGuard wie du.
Ich kann auch solche. Ich habe mir WireGuard auch unter NixOS, also hier.
Ja. Nee, ist schon ziemlich nice. Ich bin gerade noch dran, das ganze kryptografische Gedöns mit SOP zu konfigurieren, dass ich meine ganzen Passwörter und Keys mit einem Public Key Zertifikat hinterlegen kann. Dann sind sie verschlüsselt in meinem Git drinnen. Wenn, ich meine, mein Git dafür ist ja öffentlich, da kann jeder reingucken. Und das Feature soll dann das sein, ich kann meine Passwörter alles mit in meiner Config ablegen, die auf mehreren Geräten dann verteilt ist. Und nur ich mit meinem Private Key kann die Passwörter tatsächlich lesen.
Ja, das habe ich bei mir seit einer Woche am Laufen.
Aber echt? Was hast du verwendet?
Ich habe auch SOPs verwendet.
Hast du es mit Age gemacht?
Ja.
Ah ja, sehr schön. Also ja, das hatte ich auch zuerst, das hat auch gut funktioniert, genau, ja. Da hatte ich nur, ich weiß gar nicht mehr, was genau das Problem war mit Age, aber Age hatte irgendwo eine Deprecation, die mir nicht gefallen hat. Deshalb habe ich das Ganze wieder revidiert. Ich bleibe bei dem SOP, das ist ein ganz gutes Modell, was dahinter ist. Aber das Age muss ich austauschen. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr im Kopf, was ich da gemacht habe.
So, da geht aber noch was.